Liebe Greifbar-Gemeinde, es ist schön, wieder hier zu sein. Ich war in den letzten 3 Wochen nahezu ununterbrochen unterwegs, die meiste Zeit auf irgendwelchen Tagungen, auch übers Wochenende. Aber immer am Sonntag erinnerte mich mein Handy kurz vor 5 an den Gottesdienst. Und ich dachte, jetzt treffen Sie sich zu Hause. Singen, beten, hören, reden, essen zusammen. Und ich dachte, wäre schön, jetzt da zu sein. Ich muss dann in diesen Wochen immer wieder darüber nachdenken, wie es um uns als Gemeinde so steht, wie es der Gemeinde geht. Und dann denke ich an viele schöne Ereignisse. Ich denke an die Taufe unserer iranischen Freunde. Ich denke an manche Highlights in der Stadthalle, wenn Kunst und Wort sich ganz nahe kommen. Ich denke an viele Gottesdienste, in denen der Klang der Lieder plötzlich etwas ganz Besonderes zeigt oder sehr lebendig ist. Ich denke daran, wenn beim Abendmahl, wenn wir Abendmahl feiern, plötzlich etwas wahrhaft Heiliges zu spüren ist. Vor allem denke ich an manche Menschen, die hier bei uns zum Glauben gefunden haben und deren Leben sich dann verändert hat. Ich denke an den Einsatz, den viele für die Gemeinde und ihren Dienst bei uns tun. Heute ist Erntedank. Und wir haben für manche Ernte unserer Gemeinde zu danken. Ich denke dann aber auch an die Niederlagen, die wir erlitten haben. An Räume, die wir nicht bekommen haben. An Menschen, die uns verlassen haben. An Gäste, die gar nicht erst erschienen sind. Ich denke an Wunden, die mancher Konflikt geschlagen hat. Ich denke an Schuld, auch eigene. Ich denke an Schmerz, auch eigenen. Und dann denke ich an offene Fragen, die ich mit euch teile. Wie es wohl mit uns weitergehen wird. Ob es sich überhaupt noch lohnt, Herzblut, Geld und Gaben, Lebenszeit zu investieren. Wo wir zukünftig unsere Schwerpunkte setzen sollen, wie wir Menschen neu gewinnen können, wie wir aufs Neue, und das ist eigentlich meine wichtigste Frage im Augenblick, wie wir aufs Neue Leidenschaft und Freude für das bekommen können, was wir hier zusammen tun. Schöne Erlebnisse, schmerzhafte Niederlagen und offene Fragen. Wir werden in den nächsten Wochen in unseren Gottesdiensten und ich denke auch in den Hauskreisen versuchen, diese merkwürdige Gemengelage anzuschauen. Wie leben wir als Gemeinde, wenn wir durch Scheitern hindurch müssen? Was sind die Werte, die wir teilen und die uns wie ein Kompass durch die Zeiten der Unsicherheit steuern können? Heute möchte ich euch sozusagen als Einstieg da rein an das Warum unserer Gemeinde erinnern. Warum tun wir, was wir tun? Warum tun wir es in den guten und in den schlechten Tagen? Warum werden wir es auch in Zukunft tun? Unverdrossen, mit großem Einsatz und ich hoffe es ganz intensiv mit Leidenschaft und Freude. Warum gibt es also diese Gemeinde und wozu sind wir eigentlich auf diesem Planeten? Ich lese euch vor, was Jesus im Sinn hatte, als er Gemeinde ins Leben rief. Ich lese euch vor, was er nach Ostern und kurz vor seinem Abschied von seinen Freunden zu ihnen sagte. Und ich warne euch schon einmal, ich habe bei dieser Lesung ein Wort ein klein bisschen verändert. Und ihr könnt ja mal gucken, ob ihr es merkt. Ich hoffe schon. Wir hören also Worte, die ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums stehen. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa. Sie stiegen auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Aber einige hatten auch Zweifel. Jesus kam zu ihnen und sagte, Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu frommen Christen und Kirchenmitgliedern. tauft sie, ich weiß gar nicht, was da zu lachen ist, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe. Und seht doch, ich bin immer bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Okay, ich gebe es ja zu, das war jetzt keine sehr anspruchsvolle Aufgabe für euch. Jesus hat natürlich nicht gesagt, macht alle Menschen zu frommen Christen. Er hat sicher auch nicht gesagt, macht alle Menschen zu Kirchenmitgliedern. Er hat gesagt, macht alle Menschen zu meinen Jüngerinnen und Jüngern. Das Problem mit dem einen, also den frommen Christen, Entschuldigung, mit den Kirchenmitgliedern, das Problem mit den Kirchenmitgliedern ist, dass Kirchenmitglied zu sein noch lange nicht bedeutet, in einer lebendigen und das ganze Leben durchformenden Beziehung zu Jesus zu stehen. Wenn man in einer lebendigen und das ganze Leben durchformenden Beziehung zu Jesus lebt, dann hat es einen guten Sinn, Mitglied der Kirche zu sein. Aber dass Menschen nur Mitglieder sind, die ab und zu den kirchlichen Service in Anspruch nehmen, aber in ihrem Alltag fast nichts erleben von der Gegenwart Gottes, das war nicht die Absicht von Jesus. Und das Problem mit dem anderen ist, fromme Christen haben nicht immer so den allerbesten Ruf. Ich fand so eine nette Zusammenstellung von ein paar schönen Vorurteilen in einem Ausspruch von Andy Stanley. Der hat einmal locker zusammengestellt, welche Vorstellung Außenstehende haben, wenn sie an fromme Christen denken. Ich übersetze das mal sofort ins Deutsche. Für Außenstehende sind Christen moralinsaure, homophobe, bildungsfeindliche, vorurteilsbeladene Frömmler, die nicht an Dinosaurier glauben, aber gewiss sind, dass sie die Einzigen sind, die in den Himmel kommen und denen der Gedanke heimlich gefällt, dass die anderen in der Hölle landen. Da kriegt man richtig Lust, dazu zu gehören. Vor kurzem kam, das ist ja eine tatortaffine Gemeinde, der Tatort aus der Schweiz, aus Luzern. Und es ging um ein sehr ernstes Thema, es ging um Sterbehilfe. Den ganzen Film hindurch. Und die Meinung der Filmemacher war ziemlich deutlich, wie sie dazu standen. Es gab nur eine Opposition in diesem Krimi, die gegen Sterbehilfe waren. Das war eine christliche Organisation, Provita. Und wenn man den Krimi gesehen hat, hat man gemerkt, die waren einfach nur peinlich. Die waren einfach nur lächerlich. Es war eine Pein zuzugucken, wie dort fromme Leute vorgestellt wurden und sich äußerten. Jesus redet nicht von Kirchenmitgliedern. Jesus redet nicht von Frömmlern. Übrigens kommt das Wort Christ im Neuen Testament insgesamt dreimal vor. Ein anderes Wort kommt 269 Mal vor. Es ist das Wort Jünger. Und im Griechischen bedeutet das Mathetes, das ist so viel wie der Schüler oder auch wie der Lehrling. Das ganze Neue Testament ist nichts anderes als ein Buch von Jüngern, über das Leben von Jüngern, für Jünger geschrieben. Das ist das Neue Testament. Und der Auftrag an die 12 lautet schlicht und ergreifend, macht zu Jüngern. Helft Menschen, Jünger zu werden. Geht auf Menschen zu und erzählt ihnen vom Leben als Jünger. Tut alles, damit Menschen Lust darauf bekommen, Jünger zu werden. Gewinnt möglichst viele für ein Leben als Jünger. Am Anfang des Evangeliums sagt Jesus zu einem kleinen Kreis von Menschen, werdet meine Jünger. Folgt mir nach. Am Ende des Evangeliums sagt Jesus zu diesem kleinen Kreis von Menschen, jetzt zieht die Kreise immer weiter. Alle sollen werden können, was ihr seid, nämlich Jünger. Der Wirtschaftswissenschaftler Simon Sinek hat das einmal, also nicht das mit den Jüngern, sondern dieses mit dem entscheidenden Warum, in einem TED-Talk entfaltet. Er hat gezeigt, dass wirklich lebendige und erfolgreiche Unternehmungen auf Erden ein Warum haben. Und weil sie ein Warum haben, haben sie auch ein Was und ein Wie. Und er erklärt das zum Beispiel bei Apple. Er sagt, das geht nicht andersherum, dass man ein Was und ein Wie hat und dann vielleicht auch noch ein Warum hinten dran hängt. Nein, es ist genau umgekehrt. Das Warum ist entscheidend. Apple ist nicht erfolgreich, sagt er, weil Steve Jobs irgendwann mal gesagt hat, übrigens, wir machen Computer und andere Geräte und wir machen das übrigens so und so. Apple ist erfolgreich, weil Steve Jobs eine Vision hatte. Nämlich eine Vision davon, dass Menschen auf der ganzen Erde miteinander verbunden werden, dass wir alle überall Zugang haben zu Informationen, zu Bildung, auch zu Unterhaltung und dass alles möglichst einfach und intuitiv funktionieren sollte. Er hatte ein Warum und darum hatte er auch ein Was und ein besonderes Wie. Versteht ihr, wenn wir als Gemeinde nur ein Was haben, wenn wir sagen, also greifbar, das heißt, wir machen da so Veranstaltungen in der Stadthalle und freitags spielen wir Fußball und samstags treffen wir uns mit Kindern und Jugendlichen im Ostseeviertel und sonntags organisieren wir mit einigem Aufwand solche Feiern mit Musik und einer langen Rede. Und wenn wir nur das haben, dann wird uns die Luft wegbleiben. Dann werden Freude und Leidenschaft schrumpfen und nie zu uns zurückkehren. Warum sollten wir das tun, ohne ein Warum? Unser Warum aber ist klar. Wir wollen selbst lebendige und mündige Nachfolger von Jesus sein. Jüngerinnen und Jünger. Sonst hätten wir das Lied vor der Predigt nicht singen dürfen, indem wir unser Leben Jesus zu Füßen gelegt haben. Und wir wollen andere gewinnen, dass sie auch Jüngerinnen und Jünger werden. Warum? Weil das Beste ist, das Menschen auf Erden angeboten wird. Die größte Gelegenheit, die sich im Leben für Menschen bieten kann. Warum? Weil es stimmt, was Dallas Willard ein bisschen provokativ über diese besondere Verbindung zu Jesus sagt. There is no problem in human life that apprenticeship to Jesus cannot solve. Zu Deutsch, es gibt kein einziges Problem im menschlichen Leben, das in der Schule von Jesus nicht gelöst werden könnte. Furcht, Gier, Rassismus, Hunger, Gewalt, Einsamkeit, Schuld, der Tod, Leiden, Zurechtweisung, persönliche Enttäuschung, gemeinsame Niederlagen, Scheidung, Bitterkeit, Sucht oder Hass. Dallas Willard meint es ernst. Es gibt kein Problem im menschlichen Leben, das in der Schule von Jesus nicht gelöst werden kann. Vorsicht, hier steht nicht, das Leben in der Schule von Jesus bedeutet, keine Probleme mehr zu haben. Es steht, es gibt kein Problem im menschlichen Leben, das in der Schule von Jesus nicht gelöst werden kann. Das schließt ein: Vergebung meiner Schuld, Versöhnung nach langem Streit, Befreiung von Abhängigkeiten, Mut zu neuen Schritten, Geduld im Leiden, Hoffnung über den Tod hinaus. Und darum, weil das so ist, gibt es nichts Besseres, das Menschen passieren kann, als dass sie Jüngerinnen und Jünger von Jesus werden. Ich habe mir das im Matthäusevangelium bei meiner Vorbereitung nochmal ganz angeschaut, um präziser und genauer heute sagen zu können, wie ein Jünger denn lebt, was ihn ausmacht. Und wenn man das Matthäusevangelium so von 1 bis 28, von Anfang bis Ende liest, dann erscheinen im Überblick ein paar Dinge, die sich immer wieder herausschälen. Genau genommen sind es 5, ganz kurz. Erstens, ein Jünger lernt bei Jesus, wie das Leben funktioniert. Dadurch ändert sich sein Leben. In der Bergpredigt sehen wir eine ganze Menge darüber, wie das Leben funktionieren kann. Ohne Sorge, das haben wir in der Lesung gehört, ohne Hass und Arroganz, mit einem offenen Herzen und einer großzügigen Hand für die Armen, mit einer natürlichen Frömmigkeit, in ehelichen Beziehungen, in denen Sexualität ihren rechten Ort findet und so weiter. Ein Jünger lernt bei Jesus, wie das Leben funktioniert. Der Lehrgegenstand dieses Lehrers in dieser Schule ist das Leben. Und wenn er lange außerhalb dieser Schule gelebt hat, lernt er manches neu, muss manches Alte verlernen, neu einordnen und anders einüben. Und die Pointe besteht dann darin, keinen Lebensbereich vor dem Meister und Lehrer zu verschließen. Und die Freude besteht darin, zu erleben, dass genau das das Beste ist, was uns passieren kann. Das Zweite, ein Jünger wird darum Jesus mehr lieben als jeden anderen und alles andere. Je tiefer er versteht, welches Privileg es ist, mit Jesus unterwegs zu sein, desto tiefer wird seine Liebe zu Jesus sein. Alle anderen Beziehungen verlieren dann nicht an Wert, aber sie ordnen sich dahinter ein. Und das tut gut. Es tut gut, also ich lese Ihnen das mal so vor, wie ich ihn hier geschrieben habe, aber ich habe schon gemerkt, er ist ein bisschen missverständlich. Also es tut gut, wenn mein Ehepartner nicht mein Herr und Heiland sein muss. Also es tut gut, wenn mein Ehepartner nicht mein Herr sein muss, das ist ein anderes Thema. Aber es tut auch gut, dass mein Ehepartner nicht mein Gott sein muss, der alle Dinge für mich erfüllt, die ich brauche, sondern ein Mensch sein darf, mit dem ich in Liebe mein Leben teile, aber nicht mein Herr und Heiland. Es tut gut, wenn mein Geld nur ein Mittel ist und nicht mein Ziel. Es tut gut, wenn Jesus den Umgang mit diesem Mittel steuern darf. Es tut gut, Jesus mehr zu lieben als alles andere. Und das Dritte, ein Jünger wird sich von Jesus an die Arbeit stellen lassen. Jesus hat seine Jünger eine ganze Weile einfach zuhören und zuschauen lassen. Und dann hat er gesagt, jetzt seid ihr dran. Jetzt dürft ihr meine Arbeit in eurer kleinen Welt tun. Heilen und vergeben, trösten und herausfordern, mahnen und erklären. Jetzt seid ihr dran. Ihr werdet dabei Schritt für Schritt über eure Grenzen hinauswachsen und mehr und anderes tun, als ihr euch heute vorstellen könnt. Ihr werdet aber auch spüren, wie reich euer Leben wird, wenn ihr meinem Warum dient. Und das Vierte, ein Jünger ist nicht allein. Ein Jünger hat immer andere, und zwar ganz bestimmte andere, mit denen zusammen er Jünger ist. Jünger ist man nie allein. Jesus hat seine Jünger als Gemeinschaft geformt. Die Menschen in seiner Gruppe, die hätten wahrscheinlich unter natürlichen Voraussetzungen niemals zueinander gefunden. Sie waren füreinander in den seltensten Fällen wirklich gute Freunde. Sie waren eine Zumutung und eine Herausforderung füreinander. Aber Jesus will das genau so, dass wir verlässliche Weggefährten werden. Verlässliche Weggefährten füreinander in der Gemeinde der Jünger. Ein Jünger kann nicht für sich alleine Jünger sein. Und das Letzte und Schönste. Ein Jünger lässt Jesus niemals im Stich. Da steht nicht, ein Jünger lässt Jesus niemals im Stich, sondern einen Jünger lässt Jesus niemals im Stich. Wenn man, so wie ich es für diese Predigt noch einmal tat, die Geschichte von vorne bis hinten liest, dann muss man einfach immer wieder mal den Kopf schütteln. Die Jünger kriegen es so oft nicht geregelt. Sie sind dermaßen häufig völlig schief gewickelt. Sie enttäuschen Jesus, sie lassen ihn im Stich. Sie sind dermaßen oft mit ihren kleinen Selfie-Projekten beschäftigt. Sie verstehen ihn komplett falsch immer wieder. Und was tut Jesus? Er entlässt sie nicht. Noch am Ende, nach allem, was sie erlebt hatten, noch nachdem sie unter anderem die Kleinigkeit einer Auferstehung von den Toten erlebt hatten, heißt es, etliche zweifelten. Tolle Truppe. Aber Jesus entlässt sie nicht. Er hält zu ihnen. Er bleibt den Treulosen treu. Er fängt von vorne mit ihnen an. Tag für Tag, Morgen für Morgen, nach Hinfallen und Hinfallen und Hinfallen und wieder aufstehen. Er vergibt noch einmal. Er sagt es noch einmal. Er erklärt es noch einmal. Er sucht ihr Herz noch einmal. Er kann nicht anders. Er will nicht anders. Er lässt nicht los. Niemals. Davon leben wir. Davon leben Jünger. Es geht also bei allem, was wir hier hören, nicht um die Kraft und Kompetenz der Jünger. Es geht um die Kraft und Kompetenz von Jesus. Der leistet am Ende ein riskantes Versprechen, fast einen Eid. Er sagt, ich bin bei euch, immer und überall und bis zum Ende. Darum geht es in der Gemeinde. Um dieses eine Commitment im Leben. Noch einmal Dallas Willard. Was ist ein Jünger? Ein Jünger ist derjenige, dessen höchstes Ziel es ist, sein Leben so zu leben, wie Jesus es leben würde, wäre er an seiner Stelle. Früher, also ist noch gar nicht so lange her, vielleicht gibt es das auch noch unter uns, trugen manche so ein Band am Arm. Da stand drauf, What would Jesus do? Was würde Jesus jetzt an dieser Stelle tun? Unser Warum bei Greifbar als Gemeinde ist die Erkundung dieses Lebens. An der Hand von Jesus leben lernen. Und unser Warum ist die Einladung an Menschen, die uns etwas bedeuten. Komm, lerne mit mir an der Hand von Jesus leben. Das ist das eine Commitment, auf das es ankommt. Ich will bei diesem Meister und Lehrer bleiben und alles von ihm lernen, was er über die Kunst zu leben mir beibringen kann. Dass der Handwerk, das Handwerk, das der Lehrling hier lernt, ist das Leben und nicht Mitgliedschaft in einer Institution, nicht eine seltsame Frömmelei und nicht der Erfolg einer Organisation. Die Schule, in die wir Schüler von Jesus gehen, ist das Leben, wie es gelingen kann. Denn es gibt kein irdisches Problem, das in der Schule von Jesus nicht gelöst werden kann. Darum bitten wir Jesus, dass wir bei ihm sein dürfen, um von ihm zu lernen, wie er zu leben. Das gilt in allem, was wir tun. Wie kann ich mit Jesus, wie Jesus, Arzt sein oder Krankenschwester? Wie kann ich mit Jesus, wie Jesus, Mutter sein oder Vater? Wie kann ich mit Jesus, wie Jesus, eine Gemeinde oder einen Hauskreis leiten? Wie kann ich mit Jesus, wie Jesus, studieren oder meine Arbeit in der Firma tun? Wie kann ich mit Jesus, wie Jesus, in der Familie leben oder alleine sein, auf eine Ehe zugehen oder alt werden? Wie kann ich Auto fahren, mein Geld verteilen, meine Gefühle im Griff behalten? Mit Jesus, wie Jesus. Wie kann ich verbindlich und treu werden in meinem Dienst mit Jesus und wie Jesus? Was würde er jetzt tun, wäre er an meiner Stelle? Was möchte er jetzt tun, weil er ja mit mir tatsächlich an meiner Stelle ist? Und jetzt nochmal zu Greifbar. Jeder Mensch ist irgendjemandes Jünger. Irgendjemandem folgen wir immer. Es ist nur die Frage, wem wir folgen, nicht ob wir folgen. Und dann ist nur die Frage, ob der, dem wir folgen, eigentlich uns gut tut, aufbaut, entfaltet, zum Blühen bringt, durch Täler führt, in der Tiefe trägt, im Versagen aufrichtet und durch den Tod hindurch rettet. Denn genau das alles tut Jesus mit uns. Und darum gibt es nichts Größeres, als sich in der Schule von Jesus einzuschreiben, als die Lehre des Lebens bei ihm zu beginnen und sein Jünger zu werden. Unser Warum bei Greifbar ist es nun, diese Möglichkeit niemandem vorzuenthalten. Und wir können bei denen beginnen, die uns nah sind und die wir lieben. Und alles, wirklich alles, was wir dann veranstalten, das Was und das Wie, alles, was wir dann veranstalten als Gemeinde, ist Mittel zum Zweck, ist pures Mittel und niemals der Zweck. So toll ein Abend in der Stadthalle sein kann, so gut gelungen eine Kinderstunde im Ostseeviertel, so unfall- und verletzungsfrei ein Fußballspiel am Freitagabend im Ostseeviertel, das ist nur das Was. Es ist nur das Wie. Es ist nicht das Warum. Aber als Was und als Wie ist es dann auch unsere Hingabe und unseren Einsatz wert. Wir haben uns kennengelernt in diesen Jahren. Für einige von uns sind es fast 15 Jahre. Uns selbst und einander. Wir sind Menschen, die jünger wurden Oder wie einige von uns, die auf ihre Taufe zugehen, wir sind Menschen, die diesen Lebensentwurf kennenlernen und prüfen. Wir lernen bei Jesus, wie das Leben funktioniert. Und wir möchten unser Herz daran gewöhnen, ihn mehr zu lieben als alles andere. Wir lassen uns von ihm an die Arbeit stellen. Wir sind von ihm in dieser Gemeinde zusammengeführt und erfahren, dass er uns trägt. Und so haben wir uns also kennengelernt in diesen Jahren. Unvollkommen, störrisch, eigensinnig, manchmal sprunghaft, immer mal für eine böse Überraschung gut und keineswegs vollkommen. Und Jesus lässt uns nicht los. Und dann lassen wir auch nicht los. Nicht voneinander, nicht von unserem Warum, nicht von unserer Gemeinde und von ihrem Dienst. Und dann beten wir um die Wette, bis wir wieder froh und leidenschaftlich sind und die nächsten Schritte gehen, weil wir sie sehen. Seit alter Zeit ist der Erntedanktag auch der Tag der Missionsfeste. Ich komme aus einer Gegend in Deutschland, wo es Missionsfeste gab mit Posaunenchor und Frauen, Strickkreis und allem drum und dran und ganz viel Kuchen. Meine Personal Addiction to Kuchen, da muss ihre Ursprünge im westfälischen Missionsfesten haben. Das war früher in Gemeinden eine große Sache. Missionare kamen aus seltsamen Gegenden der Erde und erzählten von ihren Abenteuern. Mission schaut eine große Ernte. So viele Menschen in dieser Stadt, fast 60.000 inzwischen, so viele Menschen, die noch nie davon hörten, was für eine Gelegenheit auf sie wartet, bei Jesus leben zu lernen. Liebe Gemeinde, ich schließe mit zwei Fragen. Und wer mal öfter hier ist, der weiß, dass wir das selten so tun, aber ich tue es jetzt mal. Ich bitte euch, einen Moment, wenn ihr mögt und könnt, ja, können werdet ihr doch schon können, aber ob ihr mögt, ist die Frage, die Augen zu schließen und euch vorzustellen, dass wir jetzt in diesem Moment vor Jesus sitzen und stehen und ihn anschauen und er uns anschaut. Und wenn er uns anschaut, tut er es voller Liebe und Geduld. Zwei Fragen. Die erste Frage klingt vielleicht etwas seltsam, aber ich stelle sie trotzdem. Hast du diesen Schritt schon einmal getan, ein Jünger, eine Jüngerin von Jesus zu werden? Oder hast du ihn zwar schon einmal getan, bist aber irgendwie so ein bisschen von der Bahn gekommen? Dann ist heute eine gute Gelegenheit, dich bei Jesus anzumelden oder zurückzumelden, sozusagen kurz vor Semesterbeginn zu immatrikulieren oder zu reimmatrikulieren. Nein, besser dein Leben in seine Hand zu legen. Jesus, lieber Herr und Meister, hör auf unser Sehnen. Hör auf unseren Wunsch, bei dir das Leben zu lernen. Nimm unseren kleinen Willen, uns dir anzuvertrauen. Und bestätige in uns, dass genau das dein Wunsch und großer Wille ist. Die zweite Frage gilt uns als Gemeinde. Nach allen guten Erlebnissen, trotz aller Niederlagen und Schmerzen, in allen unsicheren Fragen, sendet uns Jesus aufs Neue in diese Stadt. Vor ihm denken wir an Menschen in unserem Umfeld, an ein oder zwei, an Freunde, Nachbarn, Kollegen, Verwandte. Jesus erinnert uns an das Warum von Greifbar, macht Menschen zu meinen Jüngerinnen und Jüngern. Und seine Frage heute heißt, willst du dich senden lassen? Wollt ihr euch wieder auf den Weg machen? Dann antworte innerlich und die ganz Mutigen gerne auch laut, hier bin ich, sende mich. hier bin ich, sende mich. Und Gottes Volk stimmt ein und zu und ruft: